Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Neun Uhr und sechs Minuten, DRS2 à la carte mit Katharina Kilchenmann. Und im Kontext jetzt die Sendung zum Thema Zivilcourage. Wie soll man reagieren, wenn der ausländische Sitznachbar im Tram schikaniert wird, ein Rollstuhlfahrer auf der Straße angegriffen oder jemand in der Wohnung nebenan geschlagen wird? Greift man ein oder lässt man es bleiben? Sabine Bitter geht mit der Psychologin Veronika Brandstätter der Frage nach, was die Forschung heute über Zivilcourage weiß und wie sich das engagierte Einstehen für andere fördern lässt.
Viele kennen die Situation. Zwei Typen betreten das Tram oder die S-Bahn in der spürbaren Absicht, sich demnächst mit jemandem anzulegen. Ein Auftritt, der mit einer Pöbelei beginnt.
Hey, Brigitte, hast du Feuer? Ich spreche mit dir. Hast du Feuer? Hast du ein Problem mit uns? Ha? Hey, wie ist irgendwas mit mir? Sehe ich scheiße aus? Ha?
Was ist das überhaupt? Ein komischer Schal.
Ist kalt, weißt du?
Bruder Neger oder was?
Ey, ja, das kann sein. Neger und Schwule. Ha?
Die Situation spitzt sich zu. Der Angegriffene wird niedergedrückt. Die anderen Fahrgäste schauen weg. Noch hilft keiner. Ein mutiges Eingreifen wäre gefragt. Doch die Situation ist gefährlich. Was passiert dem, der sich einmischt? Diese Angst sei berechtigt, sagt Veronika Brandstätter, Professorin für Psychologie an der Universität Zürich, die zum Thema Zivilcourage forscht.
Der sicherlich eklatanteste Fall der letzten Monate oder des letzten Jahres ist der Fall von Dominik Brunner, dem Geschäftsmann, der in der Münchner S-Bahn im September 2009 sich schützend vor eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen gestellt hat und dann selbst von den Tätern angegriffen wurde. Dominik Brunner hat versucht einzugreifen, hat sich schützend vor diese Gruppe jüngerer Kinder und Jugendlicher gestellt und ist dann später, als sie ausgestiegen waren, aus der S-Bahn am Bahnsteig tätlich angegriffen worden und zu Tode geprügelt worden.
Der Mann hat, wie man sagt, Zivilcourage an den Tag gelegt. Was genau ist Zivilcourage?
Zivilcourage ist ein spezifischer Typus sozialen Handelns. Wichtig ist, dass die Person freiwillig eintritt für legitime Interessen einer anderen Person und vor allem für die körperliche und psychische Unverletzlichkeit einer anderen Person und dass die eingreifende Person sich vor allem an demokratischen und humanen Prinzipien orientiert. Das sind so die wichtigsten Definitionselemente des Begriffs Zivilcourage, wobei hinzukommt, und das liegt ja auch im Begriff schon begründet, Courage braucht man dann, Mut braucht man dann, wenn es sich um ein gewisses Risiko handelt, um eine gewisse Gefahr handelt. Das heißt also, zivilcouragiertes Handeln geschieht in Situationen, die durch gewisse Risiken charakterisiert sind.
Zivilcourage sei zugleich aber eben mehr als eine Einmischung im Streitfall, sagt Veronika Brandstätter, die an der Universität Zürich auch mit Studierenden und Berufsleuten couragiertes Verhalten trainiert. Zivilcourage sei eine demokratische Tugend.
Wir in einer Demokratie berufen uns auf die Rechtsstaatlichkeit, auf Meinungsfreiheit, auf Toleranz, auf Friedfertigkeit. Und diese Errungenschaften, diese sozialen Werte sind nicht naturgegeben. Wir können uns nicht nur darauf verlassen, dass die staatlichen Institutionen diese Grundwerte wahren und schützen, sondern jeder einzelne Bürger, jede Bürgerin ist angehalten und aufgefordert, sich für die Wahrung dieser Grundrechte, dieser demokratischen Grundformen zu engagieren.
Demokratie wird dabei als eine historische Errungenschaft verstanden, als Gesellschaftsform, die auf das Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger angewiesen ist, die nicht nur für sich, sondern auch für andere einstehen. Etwa indem sie dafür sorgen, dass im öffentlichen Raum nicht einfach das Recht des Stärkeren gilt. Aber eben, wer sich für andere zur Wehr setzt, riskiert etwas, im Extremfall sein Leben. Braucht die Gesellschaft also Helden, die sich in bedrohlichen Situationen für andere in die Bresche werfen?
Das ist tatsächlich eine Auffassung, mit der wir uns gerade im Zivilcourage-Training häufig konfrontiert sind. Personen assoziieren mit dem Begriff Zivilcourage Heldentaten. Zivilcourage zeigt man dann, wenn man sich selber ins Getümmel stürzt, wenn man selber körperlich eingreift, wenn es um eine Schlägerei geht. Es ist dann Zivilcourage, wenn man am Stammtisch jemand, der ausländerfeindliche Parolen trischt oder über eine bestimmte Personengruppe herzieht, wenn ich diese Person von einer anderen, besseren Meinung überzeugen kann, das sei Zivilcourage. Diese Fehleinschätzung oder diese zu hohen Ziele, die man sich letztendlich setzt, sind eine Ursache dafür, dass häufig Handeln unterbleibt.
Weniger sei manchmal mehr.
Es ist tatsächlich nicht gefragt, Heldentaten zu zeigen. Es ist in kritischen Situationen, Gewalt im öffentlichen Raum nochmal als Stichwort, nicht gefragt, dass ich die Schläger trenne, sondern es ist schon eine Form von Zivilcourage, einen Notruf abzusetzen, die Polizei zu alarmieren.
Nur muss man wissen, wie.
Häufig mangelt es ja auch daran, dass man gar nicht weiß, wen muss ich anrufen oder was passiert, wenn ich im S-Bahn den SOS-Knopf drücke.
Ein weiterer kleiner Schritt wäre, jemandem den Auftrag zu geben, die Polizei zu rufen.
Eine weitere Kernempfehlung oder eine Kernmaßnahme ist, dass man nicht selbst zum Tramchauffeur zum Beispiel läuft oder selber sich drum kümmert, sondern dass man selber vor Ort bleibt, weil man ja das Geschehen im Auge haben muss, im Blick haben muss, sondern lieber eine andere Person konkret mit dem konkreten Auftrag anspricht und auch nicht sagt, könnte jemand zum Chauffeur gehen und Hilfe holen lassen, sondern Sie mit dem blauen Mantel, holen Sie bitte Hilfe oder gehen Sie zum Chauffeur, er muss die Polizei rufen, hier ist ein Übergriff im Gang.
Mit dieser Aufforderung wird eine andere Person direkt ins Geschehen eingebunden. Solche überlegte, aber klare Reaktionen zeigen, dass ein Übergriff nicht akzeptiert wird. Sie sind auch in anderen, weniger handgreiflichen Situationen effizient.
Ich denke ganz konkret an ein Abendessen im Bekanntenkreis. An einem bestimmten Punkt kam das Gespräch auf Sozialhilfebezüger und einer der Gäste hat dann in sehr diffamierender und pauschalisierender Art und Weise über Sozialschmarotzer herzuziehen begonnen. Meine Bekannte, ein anderer Gast bei dem Abendessen, hat sich dann sehr zurückhaltend, aber doch klar dazu geäußert und hat gesagt, mich stört diese Ausdrucksweise. Was ich positiv fand, war, das Gespräch hat wirklich eine andere Wendung genommen und die Bekannte von mir hat später von einer großen inneren Zufriedenheit erzählt und auch, dass sie sich in ihrem Selbstvertrauen gestärkt gefühlt hat.
Gestärkt im Selbstbewusstsein, dem Angreifer Paroli geboten und die Beleidigungen gestoppt zu haben. Oft wird jedoch beklagt, dass heute jeder nur noch für sich schaue und keinen Blick mehr auf das Wohlergehen anderer richte. Ist Zivilcourage also eine Tugend, die in der Gesellschaft im Gegensatz zu früher immer seltener anzutreffen ist? Dazu sagt Veronika Brandstätter.
Wenn wir ans Dritte Reich denken in Deutschland, da hat es Personen gegeben mit überragender Zivilcourage, die gegen die nationalsozialistische Diktatur gekämpft haben, die ihr Leben verloren haben. Das sind ganz außergewöhnliche Formen von Zivilcourage, die gar nicht zu vergleichen sind mit den Situationen, die wir in einer Demokratie zu gewärtigen haben.
Ob es früher, etwa während des Nationalsozialismus, im Vergleich zu heute mehr Menschen mit Zivilcourage gegeben hat, ist eine Frage, die die Forschung nicht beantworten kann. Veronika Brandstätter hält fest, dass es dazu keine Verlaufsstudien über einen längeren Zeitraum gebe. Klar sei hingegen, dass Zivilcourage in den letzten 20 Jahren in der politischen Diskussion vermehrt zum Thema gemacht wurde.
Aus Deutschland weiß ich zu berichten, dass durch den Fall der Mauer die ganze Thematik der Fremdenfeindlichkeit, des Rechtsextremismus, auch von rechtsextremistischen Anschlägen so ein großes gesellschaftliches Problem war, dass natürlich die Öffentlichkeit, Politik, Bürgerinitiativen sich sehr, sehr stark auch mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
Die Deutsche Bundeszentrale für politische Bildung hat angesichts der mit gesellschaftlichen Spannungen aufgeladenen Realität Mitte der 1990er Jahre Schulungsmaterialien zusammengestellt.
Freiheit. Frieden. Menschenwürde. Toleranz. Solidarität. Demokratie.
Braucht sie.
In der Zwischenzeit ist das Thema Zivilcourage auch in anderen Ländern, etwa in Österreich, in die öffentliche Diskussion gerückt, so Veronika Brandstätter. Die österreichischen Akademikerinnen und Akademiker haben mit ihrem Berufsverband vor kurzem einen Aufruf zur Solidarität gestartet.
Die wirklich landesweit eine Initiative lanciert haben, Zivilcourage auch so als demokratische Tugend stärker zu verankern. Diese Auftaktveranstaltung ist begleitet von einer ganzen Reihe auch an lokal organisierten Veranstaltungen, in denen ein Training durchgeführt wird. Das ist jetzt mal konkret ein sehr aktuelles Beispiel aus Österreich.
DRS 2, Sie hören Kontext. Wie soll man reagieren, wenn der Sitznachbar in der S-Bahn angepöbelt, ein Rollstuhlfahrer auf der Straße angegriffen oder jemand in der Wohnung nebenan geschlagen wird? Veronika Brandstätter, Professorin für allgemeine Psychologie an der Universität Zürich, forscht zum Thema Zivilcourage. Innerhalb der Psychologie wurde das Thema erst spät entdeckt. Erst nachdem in den 1960er Jahren generell untersucht worden war, was Menschen motiviert, anderen zu helfen.
Es war Forschung zu prosozialem Verhalten, zu Hilfeverhalten in Notsituationen. Die zwei zentralen Forscher, die dieses Forschungsprogramm in den 60er Jahren initiiert haben, sind Bibb Latané und John Darley, die aufgrund eines Medienberichts, nachdem angeblich eine Frau ermordet wurde, obwohl 38 Zeugen diese Tat mitverfolgt haben und keiner hat Polizei verständigt, haben die sich überlegt, was ist dafür verantwortlich, dass Personen, wenn sie eine Notfallsituation beobachten, dass sie nicht eingreifen und nicht aktiv werden.
In den ersten Studien, die auf diesen Fall folgten, wurden verschiedene einfache, gestellte Hilfssituationen in Experimenten untersucht. Zum Beispiel,
dass eine Person einen Ohnmachtsanfall erleidet und die Hilfe von anderen Personen braucht.
Dabei zeigte sich, dass die Hilfsbereitschaft abnimmt, wenn viele Menschen die Notlage eines Betroffenen beobachten.
Und da zeigt sich sehr häufig, dass im Menschen eine gewisse Tendenz ist, Verantwortung auch abzuschieben. Der andere ist näher dran, der ist schon länger dabei, der hat bestimmt schon die Polizei gerufen. Also die Tendenz, Verantwortung abzuschieben, ist ein weiterer Faktor, weswegen Personen manchmal nicht eingreifen.
Diese Erkenntnis lasse sich aber nicht auf die eingangs geschilderte Situation in der S-Bahn übertragen, in der zwei Männer einen Dritten anpöbeln, sagt Veronika Brandstätter.
Wir haben Studien, die aktuell zeigen, dass dieser Zusammenhang Anzahl Zeugen und Bereitschaft einzugreifen für Zivilcourage-Situationen, die gekennzeichnet sind durch ein relativ hohes Risiko, weil der Täter als sehr gewalttätig erscheint, nicht gilt. Das ist zumindest ein wesentlicher, sage ich mal, Erkenntnisfortschritt, als wir dadurch lernen, dass die Theorien, die wir zur Hilfeleistung haben, nicht eins zu eins auf Zivilcourage übertragbar sind.
Wenn Zeugen, Täter und Opfer miteinander konfrontiert sind, entsteht eine andere Gruppendynamik, die sich auf die Bereitschaft zu helfen auswirkt.
Es hat zum einen damit zu tun, dass eine Hilfeleistungssituation sich typischerweise charakterisieren lässt durch eine Dyade. Da ist eine Person, die ist in einer Notsituation, ist hilfsbedürftig, und da ist eine Person, die Hilfe leisten kann. Also es sind praktisch diese zwei Personen. Zivilcourage-Situationen charakterisieren sich durch eine Triade, das heißt, es sind drei Personen oder drei Gruppen von Personen beteiligt. Da ist einerseits der Täter, da ist das Opfer und das sind Zeugen.
Zahlreich sind mittlerweile Studien, in denen Schülerinnen und Schüler, aber auch Erwachsene zu ihrer Einstellung gegenüber Gewalt befragt wurden. 80% der Jugendlichen etwa lehnen es demnach ab, Konflikte mit Gewalt auszutragen. Ihre Einstellung decke sich aber in vielen Fällen nicht mit ihrem tatsächlichen Verhalten, sagt Veronika Brandstätter.
Wenn man tatsächlich dann Schüler, Schülerinnen auf dem Pausenhof beobachtet, wie häufig sie eingreifen, wenn tatsächlich ein Mitschüler, eine Mitschülerin tätlich angegriffen wird oder schlecht behandelt wird, dann sinkt die Eingreifsrate tatsächlich deutlich. Nur noch 20% der Schüler, Schülerinnen, die so einen Vorfall beobachten, greifen ein.
Einstellung und Verhalten klaffen also stark auseinander. Nicht zufällig, denn die Hürden, die sich jenen entgegenstellen, die zivilcouragiert handeln wollen, sind hoch.
Das erste ist, und das ist natürlich gerade im öffentlichen Raum häufig ein Faktor, dass Personen ein eigenes gar nicht bemerken. Ja, man ist abgelenkt, es ist lärmig um einen herum, man bemerkt das Ereignis gar nicht als solches. Die zweite Hürde, die man nehmen muss, ist die Frage, habe ich diese Situation, diesen Vorfall wirklich als eine kritische Situation, als einen Notfall erkannt?
Ob jemand in unmittelbarer Gefahr ist, sei nicht immer eindeutig zu erkennen, zum Beispiel.
Im hinteren Teil des Busses sieht man, wie ein Pärchen sich streitet oder dann sagt, ah, das ist ein privater Streit zwischen einem Pärchen und interpretiert es nicht als eine Situation, in der ein sexueller Übergriff geschieht.
Als weitere Hürde komme hinzu, dass Beobachter oder Zeugen die Notsituation zwar erkennen, aber sich nicht verantwortlich fühlen. Und weiter?
Selbst wenn ich die Verantwortung übernehmen würde und sage, wenn nicht ich, wer dann? Mangels vielen Personen einfach am Wissen, was dürfen sie tun und was dürfen sie auf keinen Fall tun? Wie reagiere ich nicht nur in diesen sehr eklatanten Fällen von Gewalt im öffentlichen Raum, sondern auch am Arbeitsplatz, wenn ich Formen von Schikane am Arbeitsplatz, Mobbing beobachte oder gewalttätige Auseinandersetzungen in der Nachbarwohnung, einen gewaltträchtigen Familienstreit, sind viele Menschen einfach überfordert mit der Frage, was ist da das angemessene Verhalten? Einerseits, um auch die Privatsphäre einer anderen Person nicht zu verletzen und andererseits einfach, um dem Menschen, der hier bedroht ist, zu Hilfe zu kommen.
Es braucht also viel, dass jemand mit Zivilcourage handelt. Die Bereitschaft, genau hinzusehen, den Mut einzugreifen, den Willen, Verantwortung zu übernehmen und schließlich Erfahrung, die Lage auch richtig einzuschätzen. Und nicht zuletzt braucht es Übung, in solchen heiklen Situationen angemessen vorzugehen. Die mangelnde Praxis sei ein großes Problem, vergleichbar mit den bekannten Nothelferkursen.
Viele Personen, die an so einem Nothelferkurs teilgenommen haben, können sehr genau beschreiben, wie die stabile Seitenlage herzustellen ist. Aber wenn sie in eine kritische Situation kommen, aufgeregt sind, ein gewisser Zeitdruck herrscht, ist man auf einmal nicht in der Lage, hat nicht die Routine, dieses Wissen in Handeln umzusetzen. Und diese mangelnde Routine ist besonders dann natürlich problematisch, wenn Personen angespannt sind, wenn sie ängstlich sind und Zivilcourage-Situationen sind, wie wir gerade schon festgestellt haben, häufig mit gewissen Risiken verbunden.
Wie bei der richtigen Lagerung im Schockzustand oder der Herzmassage setze erfolgreiches zivilcouragiertes Verhalten ein gewisses Training voraus.
Die Handlungsroutine, die zusätzlich notwendig ist, kann man sehr schön vermitteln anhand verschiedenster didaktischer Methoden, wie beispielsweise anhand von Rollenspielen, anhand von sogenannten mentalen Simulationen.
Das Institut für Psychologie der Universität Zürich führt mit Studierenden und interessierten Berufsgruppen Zivilcourage-Übungen durch.
Wir werden immer wieder auch angefragt, im Rahmen von Lehrerfortbildungen dieses Training anzubieten. Dieses Training gibt es in verschiedenen Varianten, als zweitägiges Training oder auch als viertägiges Training, wenn wir Multiplikatoren, also Lehrpersonen, ausbilden. Wir wurden auch angefragt von Firmen und öffentlichen Institutionen, um dieses Training im Rahmen der Mitarbeiterweiterbildung durchzuführen.
Das Institut ist auch im Kontakt mit der Polizei, um ihre Erfahrungen in die Trainings einfließen zu lassen.
Wie soll ich mich verhalten, wenn ich einen tätlichen Übergriff beobachte? Das sind wir darauf angewiesen, die Erfahrungen der Polizei mit in unser Lehrprogramm aufzunehmen. Wir wollen ja nicht Personen etwas empfehlen, was sie tatsächlich selbst in Gefahr bringen würde. Und da stehen wir im engen Austausch mit Präventionsexperten der Stadtpolizei Zürich und auch der Kantonspolizei Zürich.
Nun dürfte es im Alltag vermutlich mehr heikle Situationen geben, in denen Zivilcourage gefragt wäre, als Menschen, die ein solches Training hinter sich haben. Man könnte sich also auf den Standpunkt stellen, die Hilfeleistung im Notfall besser zu unterlassen, wenn es doch so schwierig ist, das Richtige zu tun. Andererseits entsteht dank dieser Trainings ein Erfahrungsschatz, der sich auch von Laien nutzen lässt, um das Risiko, selbst Opfer zu werden, zu senken. Kommt hinzu, dass seit 2005 in zahlreichen Schweizer Städten mit Hilfe von Theaterpädagogen Rundgänge durchgeführt werden, auf denen engagierte Bürgerinnen und Bürger mit gestellten Situationen konfrontiert werden, in denen sie Zivilcourage üben können. Aus all diesen Erfahrungen lässt sich einiges lernen. So zeigt sich etwa, dass ein überlegtes Eingreifen die eine oder andere Eskalation stoppen kann. Wichtig ist, dass die Einmischung in einem ruhigen Tonfall und mit einer unaufgeregten Mimik und Gestik geschieht. Hilfreich ist, dass der Zeuge mit dem Opfer Augenkontakt aufnimmt und weitere Personen auf die Situation aufmerksam macht, etwa jemandem die Anweisung gibt, Hilfe anzufordern. Es brauche eine kritische Masse, sagt Veronika Brandstätter.
Eine Gruppe von Personen, die sich einsetzt oder die einschreitet, wirkt sehr viel überzeugender und sehr viel nachhaltiger, als wenn eine einzelne Person sich ins Geschehen einmischt, weil dann kann man immer noch sagen, misch dich nicht ein. Oder Täter sind häufig auch so abgekapselt, dass sie im Grunde genommen gar nicht wahrnehmen, was eine einzelne Person zu ihnen sagen würde.
Bestimmte Kapitalfehler können außerdem leicht vermieden werden. So soll man den Täter auf keinen Fall duzen, ihn nicht mit Vorwürfen eindecken oder gar an der Schulter packen. Es empfiehlt sich vielmehr, auf Abstand zu gehen, aber Präsenz zu markieren und den Angreifer höflich, aber bestimmt mit einer klaren, offenen Frage anzusprechen. Die Forschung über Zivilcourage ist jung. Noch sind viele Fragen offen. Man könnte etwa annehmen, dass Frauen couragierter handeln als Männer, weil ihnen oft nachgesagt wird, sie könnten sich besser in andere Menschen einfühlen und würden eher soziale Verantwortung übernehmen. Kann man Zivilcourage also als spezifische Form weiblicher Fürsorge bezeichnen? Dazu Veronika Brandstätter, Professorin für Psychologie an der Universität Zürich.
Es gibt keine explizite Forschung, die jetzt vergleichen würde, verhalten sich Männer oder Frauen in Zivilcourage-Situationen unterschiedlich. Die vorliegenden Daten, wo man in einer Stichprobe Männer und Frauen untersucht hat, legen nahe, dass es keine systematischen Unterschiede gibt. Dass es Unterschiede geben soll zwischen Männern und Frauen in Zivilcourage-Situationen, ist eher eine Information der Polizei, mit der wir auch eng zusammenarbeiten, Polizeibeamte, die berichten, dass Frauen häufig eine größere Tendenz haben, einzugreifen, gerade auch wenn es um Gewalt in öffentlichen Situationen geht, weil vermutlich, und das ist eine Vermutung der Polizei, dass Frauen intuitiv wissen, dass es eine größere Hemmung, Gewalt gegen sie auszuüben, gibt als einem Mann gegenüber. Aber es gibt nicht in dem Sinn systematische Befunde dazu, inwieweit Männer und Frauen sich auch in Zivilcourage-Situationen vielleicht unterschiedlich verhalten, unterschiedliche Strategien verwenden.
Aufgrund der bisherigen empirischen Befunde gibt es Hinweise darauf, dass bestimmten Opfern eher geholfen wird als anderen.
Wenn die Person, die in Not ist, angegriffen wird, eine gewisse Ähnlichkeit mit mir hat, meinem eigenen Geschlecht oder meiner eigenen ethnischen Zugehörigkeit angehört, ist die Wahrscheinlichkeit zu helfen größer, als wenn ich eine gewisse Fremdheit oder auch Distanz erlebe. Und diese eher unbewusst ablaufenden, sehr schnell automatisch ablaufenden Wahrnehmungsprozesse, Einschätzungsprozesse, um wen handelt es sich da, das ist auch ein Forschungsthema, womit man sich momentan befasst.
Offen ist weiter, wie stark Zivilcourage von religiösen Werthaltungen geprägt ist.
Die größten Forschungslücken sind aus meiner Sicht an der Stelle, wo wir gar nichts über die kulturelle Gebundenheit des Begriffs der Zivilcourage wissen. Wir argumentieren ja sehr stark vor dem Hintergrund unserer westlich-christlich geprägten Menschenrechte, auch der Grundrechte, die wir in unseren demokratisch geprägten Gesellschaften vertreten. Zivilcourage mag in anderen Gesellschaften einen anderen Stellenwert haben oder mag auch gebunden sein an andere Auslösesituationen. Da ist sicherlich großer Forschungsbedarf, weil die Frage natürlich auch immer ist, inwieweit können wir die in unseren Gesellschaften gewonnenen Erkenntnisse auf andere Kulturen, vielleicht sogar auf andere Länder übertragen.
Forschungsbedarf besteht im Bereich der Psychologie außerdem in der Frage, welche Rolle dabei Persönlichkeitsmerkmale spielen.
Wir haben dazu jüngst eine Studie jetzt lanciert, in der wir uns interessieren dafür, welche Persönlichkeitsmerkmale und welche persönlichen Wertüberzeugungen sind dafür verantwortlich oder dass Personen Zivilcourage-Situationen auch eher wahrnehmen und eher geneigt sind, einzugreifen. Die bisherige Forschung hat sich sehr stark auf situative Bedingungen konzentriert, also die Anzahl der noch anwesenden Zeugen, auf Merkmale des Täters, ob der sehr gewaltbereit erscheint, wie riskant die Situation ist und wenig eigentlich Aufmerksamkeit gewidmet hat der Frage, inwieweit sind es wirklich Persönlichkeitsmerkmale und auch persönliche Wertüberzeugungen der potenziell eingreifenden Person, die Zivilcourage fördern oder auch hemmen können.
Dieser Frage ist das Institut für Psychologie der Universität Zürich vor kurzem in einer eigenen Studie über Zivilcourage nachgegangen.
Wir haben sehr eindeutig zeigen können, dass die persönliche Stressresistenz, mit Stressresistenz meine ich jetzt Personen, die eher gelassen bleiben können in kritischen Situationen, die nicht zur Ängstlichkeit neigen, dass die ein Interventionsrisiko sehr viel geringer einschätzen als Personen, die eher zur Ängstlichkeit und zur Nervosität neigen. Wir haben außerdem feststellen können, dass die Frage, ob eine Norm verletzt wird, ob jemand anderen Unrecht getan wird, sehr stark auch von diesem Persönlichkeitsmerkmal der Gewissenhaftigkeit beeinflusst ist. Und das ist schon sehr interessant. Die Personen lesen ein und dieselben Situationsbeschreibungen, in denen eine andere Person angepöbelt, angegriffen wird oder es wird schlecht über sie gesprochen. Und die Persönlichkeit hat einen Einfluss darauf, ob die Personen sagen, es ist eine Grenzüberschreitung oder der Person geschieht Unrecht, und hat auch einen Einfluss darauf, wie hoch sie das Interventionsrisiko in einer der geschilderten Situationen einschätzen.
Aus der Zürcher Studie geht auch hervor, dass die eigene Werthaltung eine große Rolle spielt.
Ein weiteres Ergebnis unserer Studie ist, dass ganz klar die soziale Verantwortung, die jemand für sich als verbindlich erachtet, und auch der Wert von Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit dazu beiträgt, dass Personen eine Normverletzung wahrnehmen. Also die Wertorientierung hat auch sehr stark damit zu tun, ob ich ein Verhalten einer anderen Person als kritisch, als grenzüberschreitend wahrnehme und dadurch natürlich eher motiviert bin, einzugreifen, als wenn ich es nicht als Grenzüberschreitung wahrnehmen würde.
Dieser Forschungsansatz fließt derzeit in einen europäischen Ländervergleich ein, in eine Kooperationsstudie an drei Universitäten im Ausland.
An der ein Kollege aus Holland von der Universität von Amsterdam und ein Kollege von der Universität Graz, und später wird auch noch eine Kollegin aus Deutschland dazukommen. Wir wollen zunächst mal anhand von 4 Ländern, Deutschland, Österreich, Niederlande und Schweiz, prüfen, inwieweit die Normverletzung in dieser Zivilcourage-Situation wahrgenommen wird und inwieweit das Interventionsrisiko eingeschätzt wird, weil diese Wahrnehmung, dass eine Norm verletzt wird, dass jemand Unrecht getan wird, und die Frage, wie riskant ist das Eingreifen, das sind praktisch die zwei zentralen, entscheidenden Stellen in einer Zivilcourage-Situation, die dann darüber entscheiden, ob jemand eingreift oder nicht.
Damit nähern sich die Forscherinnen und Forscher einer Antwort auf die Frage an, ob es in der europäischen Bevölkerung eine länderübergreifende Ausprägung von Zivilcourage gibt.
Freiheit. Frieden. Menschenwürde. Toleranz. Gerechtigkeit. Solidarität. Demokratie.
Braucht sie.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.